Noch überlegte er das alles, aber schon merkte er, dass man keine Überlegungen von ihm verlangte, denn Green öffnete die Tür und sagte zum Diener, der vom Postamente sprang, »Führen Sie diesen jungen Mann zu Fräulein Clara.« »So führt man Befehle aus«, dachte Karl, als ihn der Diener fast laufend, stöhnend vor Altersschwäche, auf einem besonders kurzen Weg zu Claras Zimmer zog. Als Karl an seinem Zimmer vorüberkam, dessen Tür noch immer offen stand, wollte er, vielleicht zu seiner Beruhigung, für einen Augenblick eintreten. Der Diener ließ das aber nicht zu. »Nein«, sagte er, »Sie müssen zu Fräulein Clara. Sie haben es ja selbst gehört.« »Ich würde mich nur einen Augenblick drin aufhalten«, sagte Karl. Und er dachte daran, sich zur Abwechslung ein wenig auf das Kanapee zu werfen, damit ihm die Zeit rascher gegen Mitternacht vorrücke. »Erschweren Sie mir die Ausführung meines Auftrages nicht«, sagte der Diener. »Er scheint es für eine Strafe zu halten, dass ich zu Fräulein Clara gehen muss«, dachte Karl, und machte ein paar Schritte, blieb aber aus Trotz wieder stehen. »Kommen Sie doch, junger Herr«, sagte der Diener, »wenn Sie nun schon einmal hier sind. Ich weiß, Sie wollten noch in der Nacht weggehen. Es geht eben nicht alles nach Wunsch. Ich habe es Ihnen ja gleich gesagt, dass es kaum möglich sein wird.« »Ja, ich will weggehen und werde auch weggehen«, sagte Karl, »und will jetzt nur von Fräulein Clara Abschied nehmen.« »So«, sagte der Diener, und Karl sah ihm wohl an, dass er kein Wort davon glaubte. »Warum zögern Sie also, Abschied zu nehmen? Kommen Sie doch!« »Wer ist auf dem Gang?« ertönte Claras Stimme, und man sah sie aus einer nahen Tür sich vorbeugen, eine große Tischlampe mit rotem Schirm in der Hand. Der Diener eilte zu ihr hin und erstattete die Meldung. Karl ging ihm langsam nach. »Sie kommen spät«, sagte Clara. Ohne ihr vorläufig zu antworten, sagte Karl zum Diener leise, aber da er seine Natur schon kannte, im Ton strengen Befehles, »Sie warten auf mich knapp vor dieser Tür.« »Ich wollte schon schlafen gehen«, sagte Clara und stellte die Lampe auf den Tisch. Wie unten im Speisezimmer schloss auch hier wieder der Diener vorsichtig von außen die Tür. »Es ist ja schon 11:30 vorüber.« »11:30 vorüber«, wiederholte Karl fragend, wie erschrocken über diese Zahlen. »Dann muss ich mich aber sofort verabschieden«, sagte Karl, »denn Punkt 12 muss ich schon unten im Speisesaal sein.« »Was Sie für eilige Geschäfte haben«, sagte Clara und ordnete zerstreut die Falten ihres losen Nachtkleides. Ihr Gesicht glühte und immerfort lächelte sie. Karl glaubte zu erkennen, dass keine Gefahr bestand, mit Clara wieder in Streit zu geraten. »Könnten Sie nicht doch noch ein wenig Klavier spielen, wie es mir gestern Papa und heute Sie selbst versprochen haben?« »Ist nicht aber schon zu spät?«, fragte Karl. Er hätte ja gern gefällig sein wollen, denn sie war ganz anders als vorher. So, als wäre sie irgendwie aufgestiegen in die Kreise Polunders und weiterhin Max. »Ja, spät ist es schon«, sagte sie, und es schien ihr die Lust zur Musik schon vergangen zu sein. »Dann wieder hallt hier auch jeder Ton im ganzen Hause. Ich bin überzeugt, wenn Sie spielen, wacht noch oben in den Dachkammern die Dienerschaft auf.« »Dann lasse ich also das Spiel. Ich hoffe ja bestimmt noch wiederzukommen. Übrigens, wenn es Ihnen keine besondere Mühe macht, besuchen Sie doch einmal meinen Onkel und schauen bei der Gelegenheit auch in mein Zimmer. Ich habe ein prachtvolles Piano. Der Onkel hat es mir geschenkt. Dann spiele ich Ihnen, wenn es Ihnen recht ist, alle meine Stückchen vor. Es sind leider nicht viele und sie passen auch gar nicht zu einem so großen Instrument, auf dem nur Virtuosen sich hören lassen sollten. Aber auch dieses Vergnügen werden Sie haben können, wenn Sie mich von Ihrem Besuch vorher verständigen. Denn der Onkel will nächstens einen berühmten Lehrer für mich engagieren. Sie können sich denken, wie ich mich darauf freue. Und dessen Spiel wird allerdings dafür stehen, mir während der Unterrichtsstunde einen Besuch zu machen. Ich bin, wenn ich ehrlich sein soll, froh, dass für das Spiel schon zu spät ist, denn ich kann noch gar nichts. Sie würden staunen, wie wenig ich kann. Und nun erlauben Sie, dass ich mich verabschiede. Schließlich ist ja doch schon Schlafenszeit. Und weil ihn Clara gütig ansah und ihm wegen der Rauferei gar nichts nachzutragen schien, fügte er lächelnd hinzu, während er ihr die Hand reichte: In meiner Heimat pflegt man zu sagen, schlafe wohl und träume süß. Warten Sie, sagte sie, ohne seine Hand anzunehmen. Vielleicht sollten Sie doch spielen. Und sie verschwand durch eine kleine Seitentür, neben der das Piano stand. Was ist denn, dachte Karl. Lange kann ich nicht warten, so lieb sie auch ist. Es klopfte an die Gangtüre, und der Diener, der die Tür nicht ganz zu öffnen wagte, flüsterte durch einen kleinen Spalt: Verzeihen Sie, ich wurde soeben abberufen und kann nicht mehr warten. Gehen Sie nur, sagte Karl, der sich nun getraute, den Weg ins Speisezimmer allein zu finden. Lassen Sie mir nur die Laterne vor der Tür. Wie spät ist es übrigens? Bald 11:45, sagte der Diener. Wie langsam die Zeit vergeht, sagte Karl. Der Diener wollte schon die Türe schließen, da erinnerte sich Karl, dass er ihm noch kein Trinkgeld gegeben hatte, nahm einen Schilling aus der Hosentasche, er trug jetzt immer Münzengeld nach amerikanischer Sitte lose klingelnd in der Hosentasche, Banknoten dagegen in der Westentasche, und reichte ihm den Diener mit den Worten: Für Ihre guten Dienste. Clara war schon wieder eingetreten, die Hände an ihrer festen Frisur, als es Karl einfiel, dass er den Diener doch nicht hätte wegschicken sollen, denn wer würde ihn jetzt zur Station der Stadtbahn führen? Nun, da würde wohl schon Herr Polunder einen Diener noch auftreiben können. Vielleicht war übrigens dieser Diener ins Speisezimmer gerufen worden und würde dann zur Verfügung stehen. Ich bitte Sie also doch, ein wenig zu spielen. Man hört hier so selten Musik, dass man sich keine Gelegenheit, sie zu hören, entgehen lassen will. Dann ist aber höchste Zeit, sagte Karl ohne weitere Überlegung und setzte sich gleich zum Klavier. Wollen Sie Noten haben? Fragte Clara. Danke, ich kann ja Noten nicht einmal vollkommen lesen, antwortete Karl und spielte schon. Es war ein kleines Lied, das, wie Karl wohl wusste, ziemlich langsam hätte gespielt werden müssen, um besonders für Fremde auch nur verständlich zu sein, aber er hudelte es im ärgsten Marschtempo hinunter. Nach der Beendigung fuhr die gestörte Stille des Hauses wie in großem Gedränge wieder an ihren Platz. Man saß wie benommen da und rührte sich nicht. »Ganz schön«, sagte Clara. Aber es gab keine Höflichkeitsformel, die Karl nach diesem Spiel hätte schmeicheln können. »Wie spät ist es?«, fragte er. 11:45. »Dann habe ich noch ein Weilchen Zeit«, sagte er und dachte bei sich. »Entweder oder. Ich muss ja nicht alle 10 Lieder spielen, die ich kann, aber eines kann ich nach Möglichkeit gut spielen.« Und er fing sein geliebtes Soldatenlied an. So langsam, dass das aufgestörte Verlangen des Zuhörers sich nach der nächsten Note streckte, die Karl zurückhielt und nur schwer hergab. Er musste ja tatsächlich, wie bei jedem Lied, die nötigen Tasten mit den Augen erst zusammensuchen, aber außerdem fühlte er in sich ein Leid entstehen, das über das Ende des Liedes hinaus ein anderes Ende suchte und es nicht finden konnte. »Ich kann ja nichts«, sagte Karl nach Schluss des Liedes und sah Clara mit Tränen in den Augen an. Da ertönte aus dem Nebenzimmer lautes Händeklatschen. »Es hört noch jemand zu«, rief Karl aufgerüttelt. »Mack«, sagte Clara leise. Und schon hörte man Mack rufen: »Karl Rossmann! Karl Rossmann!« Karl schwang sich mit beiden Füßen zugleich über die Klavierbank und öffnete die Tür. Er sah dort Mack in einem großen Himmelbett halb liegend sitzen. Die Bettdecke war lose über die Beine geworfen. Der Baldachin aus blauer Seide war die einzige ein wenig mädchenhafte Pracht des sonst einfachen, aus schwerem Holz eckig gezimmerten Bettes. Auf dem Nachttischchen brannte nur eine Kerze, aber die Bettwäsche und Max' Hemd waren so weiß, dass das auf sie fallende Kerzenlicht in fast blendendem Widerschein von ihnen strahlte. Auch der Baldachin leuchtete, wenigstens am Rande mit seiner leicht gewellten, nicht ganz festgespannten Seide. Gleich hinter Mack versank aber das Bett und alles in vollständigem Dunkel. Clara lehnte sich an den Bettpfosten und hatte nur noch Augen für Mack. »Servus«, sagte Mack und reichte Karl die Hand. »Sie spielen ja recht gut. Bisher habe ich bloß Ihre Reitkunst gekannt.« »Ich kann das eine so schlecht wie das andere«, sagte Karl. »Wenn ich gewusst hätte, dass Sie zuhören, hätte ich bestimmt nicht gespielt. Aber Ihr Fräulein«, er unterbrach sich, er zögerte Braut zu sagen, da Mack und Clara offenbar schon miteinander schliefen. »Ich ahnte es ja«, sagte Mack. »Darum musste sie Clara aus New York hierher locken, sonst hätte ich ihr Spiel gar nicht zu hören bekommen. Es ist ja reichlich anfängerhaft, und selbst in diesen Liedern, die sie doch eingeübt hatten und die sehr primitiv gesetzt sind, haben sie einige Fehler gemacht. Aber immerhin hat es mich sehr gefreut, ganz abgesehen davon, dass ich das Spiel keines Menschen verachte. Wollen Sie sich aber nicht setzen und noch ein Weilchen bei uns bleiben? Clara, gib ihm doch einen Sessel.«
»Ich danke«, sagte Karl stockend. »Ich kann nicht bleiben, so gern ich hier bliebe. Zu spät erfahre ich, dass es so wohnliche Zimmer in diesem Hause gibt. Ich baue alles in dieser Art um«, sagte Mack.
In diesem Augenblick erklangen 12 Glockenschläge, rasch hintereinander, einer in den Lärm des anderen dreinschlagend. Karl fühlte das Wehen der großen Bewegung dieser Glocken an den Wangen. Was war das für ein Dorf, das solche Glocken hatte? »Höchste Zeit«, sagte Karl, streckte Mack und Clara nur die Hände hin, ohne sie zu fassen, und lief auf den Gang hinaus. Dort fand er die Laterne nicht und bedauerte, dem Diener zu bald das Trinkgeld gegeben zu haben. Er wollte sich an der Wand zu der offenen Tür seines Zimmers hintasten, war aber kaum in der Hälfte des Weges, als er Herrn Green mit erhobener Kerze eilig heranschwanken sah. In der Hand, in der er die Kerze hielt, trug er auch einen Brief.
»Rossmann, warum kommen Sie denn nicht? Warum lassen Sie mich warten? Was haben Sie denn bei Fräulein Clara getrieben?«
»Viele Fragen«, dachte Karl, »und jetzt drückt er mich noch an die Wand.« Denn tatsächlich stand er dicht vor Karl, der mit dem Rücken an der Wand lehnte. Green nahm in diesem Gang eine schon lächerliche Größe an, und Karl stellte sich zum Spaß die Frage, ob er nicht etwa den guten Herrn Polunder aufgefressen habe.
»Sie sind tatsächlich kein Mann von Wort. Versprechen, um 12 Uhr hinunterzukommen und umschleichen stattdessen die Tür Fräulein Claras. Ich dagegen habe Ihnen für Mitternacht etwas Interessantes versprochen und bin damit schon da.«
Und damit reichte er Karl den Brief. Auf dem Umschlag stand: »An Karl Rossmann, um Mitternacht persönlich abzugeben, wo immer er angetroffen wird.«
»Schließlich«, sagte Herr Green, während Karl den Brief öffnete, »ist es, glaube ich, schon anerkennenswert, dass ich Ihretwegen aus New York hierher gefahren bin, so dass Sie mich durchaus nicht noch auf den Gängen Ihnen nachlaufen lassen müssten.«
»Vom Onkel«, sagte Karl, kaum dass er in den Brief hineingeschaut hatte. »Ich habe es erwartet«, sagte er zu Herrn Green gewendet.
»Ob Sie es erwartet haben oder nicht, ist mir kolossal gleichgültig. Lesen Sie nur schon«, sagte dieser und hielt Karl die Kerze hin.
Karl las bei ihrem Licht: »Geliebter Neffe, wie du während unseres leider viel zu kurzen Zusammenlebens schon erkannt haben wirst, bin ich durchaus ein Mann von Prinzipien. Das ist nicht nur für meine Umgebung, sondern auch für mich sehr unangenehm und traurig. Aber ich verdanke meinen Prinzipien alles, was ich bin
und niemand darf verlangen, dass ich mich vom Erdboden wegleugne. Niemand, auch du nicht, mein geliebter Neffe. Wenn auch du gerade der Erste in der Reihe wärest, wenn es mir einmal einfallen sollte, jenen allgemeinen Angriff gegen mich zuzulassen, dann würde ich am liebsten gerade dich mit diesen beiden Händen, mit denen ich das Papier halte und beschreibe, auffangen und hochheben. Da aber vorläufig gar nichts darauf hindeutet, dass dies einmal geschehen könnte, muss ich dich nach dem heutigen Vorfall unbedingt von mir fortschicken. Und ich bitte dich dringend, mich weder selbst aufzusuchen, noch brieflich oder durch Zwischenträgerverkehr mit mir zu suchen. Du hast dich gegen meinen Willen dafür entschieden, heute Abend von mir fortzugehen, dann bleibe aber auch bei diesem Entschluss dein Leben lang. Nur dann war es ein männlicher Entschluss. Ich erwählte zum Überbringer dieser Nachricht Herrn Green, meinen besten Freund, der sicherlich für dich genug schonende Worte finden wird, die mir im Augenblick tatsächlich nicht zur Verfügung stehen. Er ist ein einflussreicher Mann und wird dich, schon mir zuliebe, in deinen ersten selbstständigen Schritten mit Rat und Tat unterstützen. Um unsere Trennung zu begreifen, die mir jetzt am Schlusse dieses Briefes wieder unfasslich scheint, muss ich mir immer wieder neuerlich sagen, von deiner Familie, Karl, kommt nichts Gutes. Sollte Herr Green vergessen, dir deinen Koffer und deinen Regenschirm auszuhändigen, so erinnere ihn daran. Mit besten Wünschen für dein weiteres Wohlergehen, dein treuer Onkel Jakob.
»Sind Sie fertig?« fragte Green.
»Ja«, sagte Karl.
»Haben Sie mir den Koffer und den Regenschirm mitgebracht?«
fragte Karl.
»Hier ist er«,
sagte Green und stellte Karls alten Reisekoffer, den er bisher mit der linken Hand hinter dem Rücken versteckt hatte, neben Karl auf den Boden.
»Und den Regenschirm?«
fragte Karl weiter.
»Alles hier«, sagte Green
und zog auch den Regenschirm hervor, den er in einer Hosentasche hängen hatte.
»Die Sachen hat ein gewisser Schubal, ein Obermaschinist der Hamburg-Amerika-Linie, gebracht. Er hat behauptet, sie auf dem Schiff gefunden zu haben. Sie können ihm bei Gelegenheit danken.«
»Nun habe ich wenigstens meine alten Sachen wieder«, sagte Karl und legte den Schirm auf den Koffer.
»Sie sollen aber besser in Zukunft auf Sie Acht geben«, lässt Ihnen der Herr Senator sagen,
bemerkte Herr Green und fragte dann offenbar aus privater Neugierde,
»Was ist denn das eigentlich für ein merkwürdiger Koffer?«
»Es ist ein Koffer, mit dem die Soldaten in meiner Heimat zum Militär einrücken«, antwortete Karl. »Es ist der alte Militärkoffer meines Vaters. Er ist sonst ganz praktisch.« Lächelnd fügte er hinzu, vorausgesetzt, dass man ihn nicht irgendwo stehen lässt.
»Schließlich sind Sie ja belehrt genug«, sagte Herr Green. »Und einen zweiten Onkel haben Sie in Amerika wohl nicht. Hier gebe ich Ihnen noch eine Karte, dritter nach San Francisco. Ich habe diese Reise für Sie beschlossen, weil erstens die Erwerbsmöglichkeiten im Osten für Sie viel bessere sind und weil zweitens hier in allen Dingen, die für Sie in Betracht kommen könnten, Ihr Onkel seine Hände im Spiele hat und ein Zusammentreffen unbedingt vermieden werden muss. In Frisco können Sie ganz ungestört arbeiten. Fangen Sie nur ruhig ganz unten an und versuchen Sie, sich allmählich heraufzuarbeiten.«
Karl konnte keine Bosheit aus diesen Worten heraushören. Die schlimme Nachricht, welche den ganzen Abend in Green gesteckt hatte, war überbracht, und von nun an schien Green ein ungefährlicher Mann, mit dem man vielleicht offener reden konnte als mit jedem anderen. Der beste Mensch, der ohne eigene Schuld zum Boten einer so geheimen und quälenden Entschließung auserwählt wird, muss, solange er sie bei sich hält, verdächtig scheinen. »Ich werde«, sagte Karl, die Bestätigung eines erfahrenen Mannes erwartend, »dieses Haus sofort verlassen, denn ich bin nur als Neffe meines Onkels aufgenommen, während ich als Fremder hier nichts zu suchen habe. würden Sie so liebenswürdig sein, mir den Ausgang zu zeigen und mich dann auf den Weg zu führen, auf dem ich zur nächsten Gastwirtschaft komme.
Aber rasch, sagte Green. Sie machen mir nicht wenig Scherereien.
Beim Anblick des großen Schrittes, den Green gleich gemacht hatte, stockte Karl. Das war doch eine verdächtige Eile. Und er fasste Green unten beim Rock und sagte, in einem plötzlichen Erkennen des wahren Sachverhaltes,
»Eines müssen Sie mir noch erklären. Auf dem Umschlag des Briefes, den Sie mir zu übergeben hatten, steht bloß, dass ich ihn um Mitternacht erhalten soll, wo immer ich angetroffen werde. Warum haben Sie mich also mit Berufung auf diesen Brief hier zurückgehalten, als ich um 23:45 von hier fort wollte? Sie gingen dabei über Ihren Auftrag hinaus.«
Green leitete seine Antwort mit einer Handbewegung ein, welche das Unnütze von Karls Bemerkung übertrieben darstellte, und sagte dann, »Steht vielleicht auf dem Umschlag, dass ich mich Ihretwegen zu Tode hetzen soll, und lässt vielleicht der Inhalt des Briefes darauf schließen, dass die Aufschrift so aufzufassen ist? Hätte ich Sie nicht zurückgehalten, hätte ich Ihnen den Brief eben um Mitternacht auf der Landstraße übergeben müssen.«
»Nein«, sagte Karl unbeirrt, »es ist nicht ganz so. Auf dem Umschlag steht zu übergeben nach Mitternacht. Wenn Sie zu müde waren, hätten Sie mir vielleicht gar nicht folgen können, oder ich wäre, was allerdings selbst Herr Polunder geleugnet hat, schon um Mitternacht bei meinem Onkel angekommen. Oder es wäre schließlich Ihre Pflicht gewesen, mich in Ihrem Automobil, von dem plötzlich nicht mehr die Rede war, zu meinem Onkel zurückzubringen, da ich so danach verlangte, zurückzukehren. Besagt nicht die Überschrift ganz deutlich, dass die Mitternacht für mich noch der letzte Termin sein soll? Und Sie sind es, der die Schuld trägt, dass ich ihn versäumt habe.«
Karl sah Green mit scharfen Augen an und erkannte wohl, wie in Green die Beschämung über diese Entlarvung mit der Freude über das Gelingen seiner Absicht kämpfte. Endlich nahm er sich zusammen, sagte in einem Tone, als wäre er Karl, der doch schon lange schwieg, mitten in die Rede gefallen,
»Kein Wort weiter!«
und schob ihn, der den Koffer und Schirm wieder aufgenommen hatte, durch eine kleine Tür, die er vor ihm aufstieß, hinaus. Karl stand erstaunt im Freien. Eine an das Haus angebaute Treppe ohne Geländer führte vor ihm hinab. Er musste nur hinuntergehen und dann sich ein wenig rechts zur Allee wenden, die auf die Landstraße führte. In dem hellen Mondschein konnte man sich gar nicht verirren. Unten im Garten hörte er das vielfache Bellen von Hunden, die losgelassen ringsherum im Dunkel der Bäume liefen. Man hörte in der sonstigen Stille ganz genau, wie sie nach ihren großen Sprüngen ins Gras schlugen. Ohne von diesen Hunden belästigt zu werden, kam Karl glücklich aus dem Garten. Er konnte nicht mit Bestimmtheit feststellen, in welcher Richtung New York lag. Er hatte bei der Herfahrt zu wenig auf die Einzelheiten geachtet, die ihm jetzt hätten nützlich sein können. Schließlich sagte er sich, dass er ja nicht unbedingt nach New York müsse, wo ihn niemand erwarte und einer sogar mit Bestimmtheit nicht erwarte. Er wählte also eine beliebige Richtung und machte sich auf den Weg.